Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe Kunden gewinnen und das mal mit dem Titel Burn or Burnout.
Hallo und herzlich willkommen zum Sales-Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg von und mit Dieter Menihardt. Viel Spaß und Happy Selling!
Einige werden sich jetzt vielleicht wundern, warum das Thema Burnout und wo es auch darum geht, heute in dieser Podcast-Folge da auftaucht bei mir. Und der Hintergrund ist der, dass sehr, sehr viele Menschen und wo gerade im Verkauf, im täglichen Umgang mit Kunden sehr häufig auch Burnout gefördert sind. Und diese Folge soll dir helfen, das können zu verhindern. Also das heisst, die richtigen Signale können erkennen, wenn sie die richtig gehen. Und dann auch entsprechend natürlich können reagieren. Und dazu habe ich einen ganz spannenden Gast, das ist der Tino Studer. Und er ist ein absoluter Burnout-Präventionsspezialist. Und ja, lass uns doch gerade einsteigen, Tino. Sag, wer bist du und was treibt dich an?
Ja, zuerst schönen guten Tag, Dieter, und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Für den Podcast. Ja, was treibt mich an? Der grösste Antrieb, den ich habe, ist wirklich in den Leuten, in den Menschen eine Begeisterung auszulösen, dass sie sich mit sich auch mal einmal beschäftigen. Weil die meisten Verkaufsleiter haben irgendein eidgenössisches Diplom, haben eine Diplomarbeit geschrieben, aber die wenigsten Menschen schreiben mal eine Diplomarbeit über sich. Und das ist eigentlich das, was ich die Menschen möchte dazu inspirieren, mal einmal über sich selber nachzudenken und vielleicht nicht nur über die Umsatzzahlen, die sie in den nächsten Wochen bringen müssen.
Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt, wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich gehe nicht davon aus, dass es dein Berufswunsch war mit 15 oder auch 20, dass du sagst, ich werde Burnout-Präventionscoach. Wie bist du da dazu
gekommen? Ja, das ist eigentlich, wie halt immer die ganz grossen und wichtigen Sachen im Leben, ist das völlig ungeplant gewesen. Und gerade der Satz, den ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, wird jeder, wenn er zurückdenkt in seinem Leben, die wirklich grossen Sachen sind nicht geplant. Die kannst du nicht planen. Mhm. Und das ist bei mir einfach, im 2019 ist das bei mir losgegangen im Kopf, aber ich habe den Job gekündigt, einfach so. Ich bin einfach so heimgekommen und habe gesagt zur Frau, du, ich habe den Job gekündigt. Sie hat nicht wirklich wahnsinnig Freude gehabt daran. Und der Grund ist der, weil ich einfach gesagt habe, ich will einfach etwas in diese Richtung machen. Ich will etwas, die Erfahrung, die ich gemacht habe 2011 mit meinem Burnout, die ich den Menschen können näher bringen, die Geschichte können näher bringen, aber auch können den Weg zeigen, wie dass man dort daraus rauskommt. Weil bei mir war dann das Problem, ich habe gemerkt, dass ich langsam, aber sicher am Anschlag laufen. Das hat mir natürlich, habe nicht nur ich gemerkt, sondern auch mein Umfeld gemerkt, dass da etwas nicht mehr stimmt. Und ja, ich habe einfach keine Zeit gehabt. Wenn jeder, der im Business drin ist, gerade zum Beispiel Verkäufer, oder ja, der Terminkalender, der soll einfach voll sein. Also du musst Termine haben bei deinen Kunden, sonst kannst du nichts verkaufen. Und ich habe nicht gewusst, wie ich dort noch irgendeinem Ort Zeit hätte, wo ich zu einem Therapeut gehen könnte, oder zu einem Coach. Ich hatte keine Ahnung, wie. Und so ist eigentlich das Ganze entstanden, dass ich mich entschieden habe, etwas zu bieten für Menschen, die eben nicht zu einem Coach wollen, die gerne möchten, anonym bleiben. Das war eigentlich meine Inspiration gewesen. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich nachher das Online-Coaching für Burnout-Prävention aufgebaut
haben. Du hast für euch da außen, der Tino hat das erste überhaupt in der Schweiz existierende Online-Coaching für Burnout-Prävention lanciert und entsprechend das auch. Kommen wir nachher noch drauf, in dem Sinn, wie du dazu kommst, zu diesem Inhalt. Genau, das ist ja dein Weg war oder ist dein Weg, wie du heute auch Menschen begleitest, also primär online?
Richtig, das ist so. Das heisst, es ist eine Schulung. Das heisst, ich bin einfach hinten dran, bin ich derjenige, wo, wenn man will, mir eine Frage stellen, wenn man ein Bedürfnis hat, mir eine Frage zu stellen, mit mir mal einmal ein Gespräch führen, dann kann man das, wenn man will. Ding ist aber, die Realität zeigt aber, dass die Leute mit der Schulung so zu Gang kommen, weil sie halt einfach so entsprechend aufbauend ist, Schritt für Schritt, selbsterklärend, dass eigentlich sehr wenige Menschen zurückkommen und meinen Input brauchen. Und das ist eigentlich das, was ich einfach den Kunden, oder wenn ich die Intuition sehe, ich möchte den Menschen etwas bieten, wenn sie wollen, können sie auf mich zukommen. Und wenn sie sagen, nein, ich will das selber machen, und jeder, der ein Studium gemacht hat, jeder, der einen eidgenössischen Verkaufsleiter oder was für eine Ausbildung gemacht hat, ist sich ja gewöhnt, auch selber zu lernen, ein Selbststudium zu machen. Ja. Und so ist das aufgebaut. Also wer mich will, wer mich braucht, dann kann man anrufen, dann kann man mit Kontakt aufnehmen, dann kann man schreiben. Wer mich nicht braucht, ist auch richtig.
Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Du hast, glaube von einem Wort, Stichwort in dem Verkauf, ist jetzt schon mehrmals gefallen von deiner Seite. Und im Verkauf, da kennt fast jeder oder jede den folgenden Satz. Und für viele draussen ist er auch fast schon ein regelrechtes Mantra. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Vom Augustus Aurelius, den kennen wahrscheinlich die wenigsten, ich kenne ihn wirklich. Also, das ist ein Mantra. Und, du bist ja selber auch im Verkauf gewesen. Und wenn du jetzt zurückdenkst, was hat der Tino von dem Mal zu dem Zitat gesagt und was sagt der Tino von heute dazu?
Wenn der Augustinus Aurelius das schon gesagt hat, dann möchte ich dort eins bringen von Marc Aurel. Arbeite, aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden will. Ja, das ist richtig. Auf der einen Seite geht es natürlich im Verkauf darum, dass man wirklich den anderen Menschen innen, ich sage dem, ich tue nicht gerne das Wort brennen, sondern das Wort Begeisterung. Also eine Begeisterung können auslösen für ein Produkt, das ich verkaufe, wo aber am anderen, auf der anderen Seite wirklich auch sein Problem lösen. Und das Brennen, eben das, da hat es ganz viele Motivationspunkte drin. Wo ich muss sagen, wo eben, wie es der Marc Aurel gesagt hat, schaff nicht wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden. Und wir kennt ja das viel, ich sage, wir kennt ja das viel auch, dass Menschen unbedingt etwas erreichen wollen, einen Erfolg wollen haben, ein Ziel wollen erreichen, damit sie nachher auch wieder entsprechend die Bewunderung bekommen. Aber dass sie natürlich auch den Reichtum ansehen, den Status, den Prestige, den sie haben, können halten. Und das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Ist das, was ich hier mache, ist das der Beruf, den ich jetzt gerade ausrübe, egal ob das Verkäufe oder etwas anderes ist, ist das wirklich das, wo ich begeistert bin? Ist das wirklich das, was mir wirklich von innen aus eine Freude macht? Ist das, wo wenn am Morgen der Wecker abgeht, ich muss sagen, hey, cool, ich kann wieder an die Säcke, ich kann wieder arbeiten, ich freue mich drauf. Weil, sonst, ich sage, wenn du einfach für etwas brennst, dass eben nachher von aussen ein Ansehen bekommst und das nicht von innen rauskommt, das Feuer, die Begeisterung, dann ist das sehr, sehr, eigentlich ein gefährlicher Satz. Aber ich weiss, oder wir Verkäufer wissen, was damit gemeint ist, und man muss sich aber gleich wirklich bewusst sein, dass das Brennen, eben das Brennen, das ist auch neu am Ausbrennen. Und warum?
Kann man sagen aus deiner Erfahrung, dass viele Leute, die dann eben ein Burnout bekommen, oder ein Ausbrennen, im Ausbrennen sind, dass die auch besonders fest brennt haben für das, was sie machen oder was sie anstreben?
Ja, das ist. Es ist eigentlich verrückt, dass ein Haufen Menschen, ich meine, ich habe natürlich, es ist interessant gesehen, dass bei diesen Besuchen, die ich mache, bei diesen Kundenbesuchen, ist ich sage 60-70% von diesen Kundenbesuchen irgendwo am Ort in diesem Thema hineingehen, oder? Also wo irgendwie eben halt das Gegenüber, weil mich hat der Mensch wirklich immer interessiert, weil das ist immer das, was ich muss sagen, warum hast du Erfolg im Verkauf? Ja, ich habe meine Kunden wirklich gern gehabt. Oder immer noch gern. Ja. Das ist ganz etwas Wichtiges. Ich weiss, ich rede sogar von, ich habe meine Kunden lieb gehabt. Oder habe sie lieb. Für die Leute unvorstellbar, der Satz, aber das ist genau das. Mich hat wirklich das Gegenüber wirklich interessiert, der Mensch.
In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und meine Frage dazu an dich, Tino, ist, du bist ja einmal im Verkauf gewesen. Und jetzt mal, was hat der Tino in dieser Situation gesagt, im Verkauf dazu, zu dem Satz? Und was sagt der Tino von heute zu dem Zitat vom Augustinus Aurelius, heisst er?
Ja, genau. Also, dort habe ich erstmal etwas ganz Wichtiges, ja. Das Wort brennen, das dort schon drinnen steht, oder? Das ist auch die gewisse, ja, hat auch eine selbsterfüllende Prophezeiung drinnen, in dir muss brennen. Eben, ich werde eigentlich das Wort brennen lieber durch Begeisterung ersetzen. Begeisterung, wirklich den Menschen drinnen können, Begeisterung für dein Produkt oder für das, was du machst, für die Dienstleistung können auszulösen und mit ihm ja dort dabei auch können, hundertprozentig sein Problem können lösen können, das er hat. Und die Begeisterung können überzubringen, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Wichtig ist immer, was ist die Intention, oder? Warum mache ich das? Warum stehe ich am Morgen auf und mache den Beruf, den ich mache? Und der Marc Aurel hat etwas ganz, ganz Schönes in einem Zitat gesagt, römischer Kaiser, arbeite, aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden will. Und die Bewunderung und das Bemitleiden, das ist immer, warum bin ich im Verkauf, warum stehe ich am Morgen auf, warum habe ich die Freude und die Begeisterung, den Beruf auszuüben, den ich ausübe. Und das ist etwas, was ich etwas ganz Wichtiges finde. Eben, warum mache ich es, wo die bewundert werden, wo die bemitleidet werden, oder? Oh, arme Kei, was, du musst jeden Morgen um 4 Uhr 4 auf, wow, hey, mega, hey, du schaffst 12, 13 Stunden am Tag, wow, du bist aber ein Arme oder ein Arme. Und das ist dort, wo ganz wichtig ist, wenn ich die Begeisterung auslöse im anderen, im Gegenüber, finde ich, ist ganz wichtig, dass man selber auch davon begeistert ist, von dem, was man macht. Also, dass man sich wirklich fragt, warum bin ich in dem Beruf, wo ich bin? Warum mache ich das, was ich mache? Warum denke ich so, wie ich denke? Das heisst, dass man sich wirklich auch selber bewusst ist, dass man sich selber auch bewusst ist, ist das, was ich mache, ist das, was ich wirklich will, oder mache ich das, weil ich irgendwelchen anderen Leuten imponieren will, weil ich Reichtum ansehen, Status, Prestige aufbauen. Das ist so etwas Wichtiges im Leben, und dann darf man sich auch nicht wundern, oder wenn man permanent gegen das arbeitet. Also wenn ich in einem Beruf, es kann sein, dass man im Verkauf, oder egal in welchem Beruf, aber sagen, bleiben wir jetzt gerade beim Verkauf, dass ich sehr erfolgreich bin im Verkauf, sehr gute Zahlen schreiben, sehr gut verdienen, sehr schönes Geschäftsauto haben und ich trotzdem komplett unglücklich bin. Nämlich dann, wenn ich anblicke, wenn ich das Licht lösche im Zimmer, an die Decke aufschaue, dann bleibt ja das noch übrig von einem, wo man wirklich ist, in dem Moment. Und das ist eigentlich die grosse Frage. Darum bin ich wirklich mit dem Satz, ich weiss, im Verkauf braucht man den Satz wirklich, ich habe den auch x-mal gehört. Und mir ist einfach das Wort brennen drin, durch mich ein bisschen gefährlich.
Auf deiner Homepage, da steht auch ein Satz, der mich selber sehr, sehr berührt hat. Also, er lautet, bis es mir von einer Sekunde auf der anderen den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und der Satz, der beschreibt für mich genau das Gefühl, das ich hatte, als mich 2010 selber das Burnout quasi aus heiterem Himmel getroffen hat. Und, was habe ich dort im Vorfeld vermutlich übersehen, Tino?
Ja, das ist. Im Prinzip ist es wirklich bei dir genau gleich gesehen, oder ist dir das Gleiche passiert wie mir auch. Und die Story, die Geschichte, der Ablauf von dem einen Moment auf den anderen, da weiss ich nicht mehr, wie manchmal ich das schon gehört habe. Aber es sind mehr, weit über 100 Geschichten, die ich so gehört habe und gesammelt habe in meinem Leben, in den Gesprächen mit den Menschen. Wirklich das von, der Moment, das von einer Sekunde auf die andere. Und was hast du im Vorfeld verpasst? Es ist bei vielen Menschen so, dass sie einfach wirklich laufen, marschieren, machen. Sie merken eigentlich, etwas läuft falsch. Sie merken, irgendetwas stimmt nicht mehr. Das Umfeld sagt, du bist komisch. Papi, was ist mit dir los? Du bist gerne ein bisschen aggressiv. Alle Anzeichen sind da. Und irgendwie ist man aber in einem Fluss drin, wo man fast nicht rauskommt. Und wenn man Glück hat, schießt einem irgendjemand einen Rettungsring zu, dass man sich halten kann, dass man aus dem Fluss rauskommt. Und wenn nicht, ja, dann muss man wirklich weiter schwimmen. Und dann kann es auch mal sein, dass man halt einfach irgendwo mal auf einer Sandbank oder auf einem Felsen aufprallt. Und der Felsen ist jetzt bei mir auch wirklich von einer Sekunde auf die andere gesehen, das Burnout. Und wir haben irgendwann miteinander schon darüber geredet. Und du hast auch gesagt, eben, man kann sich das gar nicht vorstellen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es von einer Sekunde auf die andere passieren kann. Und genau das ist, ich sage immer, wenn ich das von jemandem verlange, der noch nie ein Burnout hatte, der das nicht kennt, sage ich, stell dir mal vor, muss ich einfach sagen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das wäre etwas gleich, wenn mehr Männer würden sagen, oh, ich weiss, wie anstrengend das ist, wenn man ein Kind gebären. Das können wir einfach vergessen. Wir sind vielleicht nebenan gestanden, wir sind am Bett gestanden, wir haben das zugeschaut, wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, wenn es von einer Sekunde auf die andere passiert. Und das ist das, was ich viele Menschen, die ich vielleicht auch schon früher getroffen habe, gesagt, hey, habt ihr Sorge, pass auf. Und sie sind weitergelaufen, bis sie in die Wange gemarschiert sind. Also bis sie auf gut Bernisch den Karren in die Wange hineingefahren haben. Oder? Ja. Und der Moment, wenn du das nicht erlebt hast, das kannst du dir fast nicht vorstellen. Und darum sagen, was hast du im Vorfeld übersehen? Du hast nicht auf dich geschaut. Wir haben nicht auf uns geschaut. Wir haben nicht auf uns gelassen. Wir haben nicht mehr die Fähigkeit gehabt, in uns hineinzulassen. Wir haben uns nicht mehr beobachtet. Oder wir haben uns eigentlich komplett aus dem Blickfeld verloren. Und das ist eigentlich das, was uns passiert ist. Oder was den Leuten passiert, die in ein Burnout hineinlaufen.
Ja. Du bist wie ich auch Jahrgang 65, also wir sind zwei klassische Baby-Boomer, oder weisse alte Männer, könnte man sagen.
Genau, die weisse alte Männer.
Stellst du die weissen alten Männer, ne? Das sind wir, hallo, da draussen, wir sind da, zwei von denen, genau. Stellst du einen Unterschied fest in der Sensibilität oder im Umgang mit dem Thema Burnout zwischen eben unserer Babyboomer-Generation und der Generation heute Y oder Z? Gibt es da einen Unterschied in der Sensibilität oder im Umgang mit dem Thema?
Diese Frage habe ich mir auch schon manchmal selber auch schon gestellt. Was ist eigentlich der Unterschied? Man redet mehr darüber. Man thematisiert es mehr darüber. Aber ich glaube, es ist immer noch das gleiche Tabuthema, wie es seit eh und je ist. Es ist einfach. Okay. Das ist wie der Fußballer oder Fußballerin, die im Sturm spielt und keine Goal mehr schießt. Also, man hat irgendwie. Hat man einfach Angst, dazu zu stehen. Man hat Angst, darüber zu reden. Man hat Schamgefühl, man geniert sich, man schämt sich, über das Thema zu reden. Man muss sich immer auch vorstellen, oder? Wenn ich jetzt aus Betroffenen, wenn ich merke, es stimmt etwas nicht mehr, jetzt gehe ich zu meinem Verkaufsleiter oder zu meinem CEO oder egal, oder zu meiner Chefin und sage, du, ich merke einfach, dass ich keine Kraft mehr habe, dass ich einfach so müde bin, dass ich nicht mehr gut schlafe, dass ich am Morgen fast nicht mehr zum Bett rauskomme. Dann muss man immer auch sehen, dass gegenüber dem, wo man das erzählt, derjenige ist unter Umständen selber auch im Anschlag. Und dann, das Letzte, was ich brauchen kann, ist, dass du jetzt noch ausfallst. Das ist das allerletzte, was ich jetzt noch gerade brauchen kann. Also werden dir mehrheitlich sagen, ja, das ist nicht so schlimm und entspann dich mal und du am Wochenende mal ausspannen und. Aber auf die Frage zurückzukommen, ob sich die heutige Generation mehr Gedanken darüber macht. Wir haben ja noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, wie in der heutigen Zeit, sich weiterzubilden. Unsere Eltern haben keine Chance, sie haben nicht einfach das Internet aufmachen und schauen, wieso hat jetzt der Bub oder das Mädchen, warum geht es jetzt dem nicht gut, warum hat das Angst in der Schule, warum hat das Druck, wieso kann es nicht mehr gut schlagen. Wir können heute einfach googeln. Wir haben so viele Möglichkeiten. Es hat es in der Geschichte der Menschen noch nie gegeben. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass wir die Chancen, die wir hier haben, überhaupt nicht nutzen. Und für mich ist das ein Paradies. Für mich ist das ein Paradies. Schon als Kind habe ich wirklich Geschichte, Historien, ich habe das in mich hineingefressen. Das waren Themen, die mich so begeistert haben. Und wenn ich sehe, was ich heute für Möglichkeiten habe, mit Recherchieren, mit Machen, in der Geschichte und so weiter. Und heute hat man ja die Möglichkeiten auch über Burnout. Meine, das Internet ist voll von Burnout, Burnout-Präventionen, Tipps, Tricks. Ja, 7 Tricks, wie du das Burnout kannst verhindern kannst, 12 gute Ratschläge, die 3 wichtigsten Punkte. Ja, am Ende des Tages geht es darum, dass man sich mit sich davon beschäftigen kann. Und das kann man nicht in dem, dass man vielleicht jedes Wochenende von einem Festival zum nächsten hüpft, von einem Sportevent zum nächsten Sportevent, von einem Ausgangserlebnis zum nächsten Ausgangserlebnis. Und darum, es zeigt sich auch, dass wir ja auch, gerade, letztendlich ist gerade so eine Studie herausgekommen, dass auch sehr viele junge Menschen, auch an den Universitäten, von diesem Thema Erschöpfung betroffen sind. Und das hat noch ganz, ganz andere Gründe. Aber wir befassen damit, es ist viel bekannter, wir reden viel mehr darüber, es gibt viel mehr, wenn du das Wort Burnout eingibst, kommen viel mehr Suchergebnisse. Aber mehr sich damit beschäftigen, kann ich, ja, ich bin halt auch nicht mehr Generation oder die Generation, die 20 ist. Ja, zwar alles Kinder, die in diesem Alter sind, ja. Aber es ist, ich glaube es nicht. Ich bin nicht so positiv, was das anbelangt, dass man da mit dem ganz anders herumgeht.
Ja, ich kann gerade, was du sagst, das finde ich noch, es geht fließend in das rein, wo ich feststelle, ich habe eine gute Bekannte von mir, die führt das Unternehmen für berufliche Integration oder Wiederintegration. Und in ihren Programmen, da sind enorm viele junge Leute drin, die ein Burnout hatten und aufgrund von dem aus dem Berufsleben rausgekommen sind. Das sind Menschen 20, 25, irgendwo so, also wirklich ganz, ganz junge. Und ja, das ist so ein bisschen das, was mich dort auch erschreckt hat, aber wo jetzt natürlich auch, ich glaube, auch viele sagen dann nachher wieder das Gleiche wie wir Alten, die jetzt ein Burnout haben. Also ich habe mit ein paar dürfen reden. Und die Aussage ist dann wirklich die, ja, ich habe es nicht gesehen.
Und, ja. Ich glaube, es ist allgemein einfach ein Problem, das wir haben in der heutigen Zeit halt über die Social Media. Ich meine, jede neue Entwicklung hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Und heute ist ja vor allem wichtig, vor allem auch, gerade, wenn wir das Thema Social Media ansprechen, ist ja vor allem auch wichtig, dass man gut überkommt. Dass man cool aussieht, dass man in der richtigen Pose steht, wenn man dort fotografieren, dass man kann zeigen, eben Status, Prestige, Reichtum. Wo bin ich gerade in den Ferien, welches Küppli trinke ich gerade, welchen Aperol habe ich gerade vor mir und welches Glas Wein trinke ich gerade. Und das ist so ein bisschen, ja, es geht eigentlich immer um den Schein nach außen. Also wie sehe ich, wie nimmt mich, oder der Menschen ist auch wichtig, wie wird ich von außen wahrgenommen. Also jeder, oder ein Haufen Menschen, vor allem ein Haufen junge Menschen, die benennen sich eigentlich schon, ja, sie haben das gleiche Verhalten am Tag, so wie ein Superstar, oder? Hey, wie kann ich mich richtig inszenieren, wie sehe ich gut aus, was kann ich richtig an, bin ich richtig top angelegt jetzt, was gerade im Moment modern ist, habe ich das coole richtige Auto dazu, das coole richtige Elektrobike, egal was. Und man ist einfach wahnsinnig darauf fokussiert, auf aussen, und wir haben sehr, sehr wenig Zugang noch zu sich selber, zu sich innen. Das heisst, es ist wie eine Art ein Verlust. Es ist etwas verloren gegangen. Und es gibt ja auch nie etwas am Ort, wo man das lernt. Also wenn ich denke, kannst du mir vorstellen, wir sind allein. Ich habe die ganzen statistischen Zahlen vom Bund und alles auseinandergenommen. Und bin dann eigentlich auf das gekommen. Darum habe ich mich auch entschieden, dass ich meine Online-Schulung auf Schweizerdeutsch mache. Weil wir allein in der Deutschschweiz 600'000 Menschen haben, die unter stressbedingten Symptomen leiden am Arbeitsplatz. 600'000.
Wahnsinn.
Allein in der Deutschschweiz. Und eigentlich müsste man sagen, hey, wo sind hier die Massnahmen? Wo reagiert man da? Da müsste man ja sofort reagieren. Ich meine, das ist auch volkswirtschaftlich ein Riesenproblem. Ich meine, jeder weiss, was da passiert, wenn dein Gespendchen ausfällt am Arbeitsplatz. Mit einem Burnout. Ja, wer muss das ersetzen? Ja, das muss jemand sein, der gerade weiss, wie der Laden läuft. Jemand, der weiss, wie der Bude funktioniert. Jemand, der weiss, wo die Kunden sind, wo die Kundenkartei ist und. Also müssen das die Leute, die nachher noch übrig bleiben, ersetzen, das Gespendchen, das ausgefallen ist, das Arbeitsgespendchen. Und da drinnen steigt der Druck auch gerade wieder. Weil die Umsatzzahlen muss ja die Firma gleich haben, sonst kann sie nicht leben.
Absolut. Und der kommt mir ein bisschen so, ich habe eine recht provokante These, was Unternehmen und der Umgang von Unternehmen mit dem Thema betrifft. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, viele von den Führungskräften, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, mir geht es nicht so gut, ich habe eine Schöpfung, dass dann die Führungskraft selber schon am Anschlag läuft, näher dran ist und dann natürlich in dem Sinn probiert, dort dann auch möglichst die Person können, ja, nicht abzublocken, aber doch einfach können bei den Stangen zu behalten mit guten gemeinten Ratschlägen, aber eben sind dann mehr Schläge als ein Rat. Und wenn wir dann viele Unternehmen probieren ja, getrieben von HR-Seite, sich da klar können zu positionieren und sagen, hey, wir schauen heute unseren Mitarbeitern, uns ist das bewusst und kommunizieren das gegen aussen, aber schlussendlich läuft es im Hintergrund oder anders ausgedrückt, wenn so in der Realität eben dann halt eben gleich nicht so ab, sondern eben so, wie wir es vorhin auch miteinander besprochen haben. Ja. Das ist so meine Wahrnehmung von vielen Unternehmen.
Ja, das ist, ich sage, viele muss ich auch eben die Philosophie, die man hat, die man hier nach aussen trägt. Ich glaube auch an diesen Unternehmen, dass sie das wirklich möchten. Ich nehme das ihnen auch ab. Ich gehe auch davon aus, dass sie eine gute Absicht hatten mit dem, was sie geschrieben haben. Wo sie eben das mehr gut zu den Mitarbeitern schauen und. Da bin ich absolut, das würde ich nicht irgendjemandem umstellen, würde ich nicht machen, sagen, ja, die schreiben einfach etwas an, was damit etwas geschrieben ist. Aber die Umsetzung ist wirklich anspruchsvoll. Die Umsetzung ist anspruchsvoll, ist eine richtige Herausforderung. Und ich muss aber sagen, und das ist das, was mich jetzt eigentlich in den letzten paar Monaten extrem gefreut hat, dass von meinen 4 Kindern haben 2 einen kompletten Change gemacht. Und sie sind in Firmen reingegangen, wo sie heute sagen, ich gehe nie mehr zurück. Ich gehe nie mehr weg, dort, wo ich gesehen bin. In Firmen, die wirklich, wo genau das, was wir jetzt darüber reden, was eigentlich wichtig wäre, wo das genau umsetzen. Zum Beispiel eines von den ganz wichtigen Sachen, wo ich immer auch wieder Menschen sage, die in Firmen Leitungspositionen haben, die sagen, es geht um die psychologische Sicherheit. Das heisst, eine Firma muss das ihren Mitarbeitern anbieten können, dass sie wirklich weiss, hey, ich darf gehen. Ich darf aus Verkaufsleiter zum CEO gehen und sagen, hey, ich mag nicht mehr. Und nicht, dass der heisst, ja du, also ich habe das wirklich auch schon gehört, ich habe es auch schon zum Teil auch schon selber erlebt. Ja, dann bist du vielleicht deiner Arbeit nicht mehr gewachsen. Das ist einfach so ein Standardsatz, wenn wir sagen, da läuft es mit der Hut, wir sagen, das hat doch nichts mit dem zu tun. Es kann sein, ja, selbstverständlich kann man befördert werden, bis man unfähig ist. Das Peter-Prinzip, das haben wir alle schon mal gehört. Und das ist auch hochinteressant. Ich kann jedem empfehlen, sich mit dem Peter-Prinzip auseinanderzusetzen. Das kann jedem mal passieren, oder? Ohne böse Absicht, ungewollt. Aber es ist einfach der stetige Drang oder die Angst davor, dass man sich nicht darf, nicht Drang, wie ich will sagen, sondern Angst, dass man sich nicht darf melden darf, bis im Vorgesetzten sagt, hey, ich mache nicht, wir müssen etwas machen. Ich laufe in die Hammer rein. Und die psychologische Sicherheit, sage ich, ist heute etwas vom absolut Wichtigsten, was man in einer Firma bieten kann. Das Problem ist, Führungskräfte. Ja, wenn sich eine Führungskraft selber nicht führen kann, wie wollte die Führungskraft andere Menschen führen können? Wie willst du einem anderen sagen, wie man muss Velo fahren, wenn du selber in deinem Leben noch nie Velo gefahren bist? Und das ist wirklich ein riesen Thema. Darum, ja, du kannst noch so viele Ausbildungen machen, du kannst noch so viele Zertifikate, Diplom, Auszeichnungen haben, du kannst noch so lange in der Akademie gewesen sein. Wenn du das Feeling für die Menschen nicht hast, wenn du das nicht hast, und das lernt man offensichtlich an diesen Schulen nicht, weil das zeigen die Zahlen, die wir haben, die Zahlen sind stark steigend, also in den letzten 10 Jahren hat die Zahl, die ich vorhin gesagt habe, von diesen 600'000 Menschen, die hat in den letzten 10 oder 12 Jahren hat die um über 10-12% zugenommen. Also da stimmt etwas im System schon nicht. Und wir haben ein Thema noch nicht angesprochen, und das ist mir noch ganz wichtig. Wir haben bereits heute schon ein Drittel von den Kindern und Jugendlichen, die sich schon in der Schule gestresst fühlen. Das heisst, wir haben heute bei den unter 12-Jährigen eine Zahl von 26,1%, ist eine neue Studie, die bei der Pro Juventud herausgekommen ist, die sich gestresst fühlen, die zu hohe Stresswerte haben. Bei den 14-jährigen Jugendlichen sind es 45%. Jetzt ist aber wichtig, auch hier wieder, es geht nicht darum, um Schuldigen zu suchen. Nicht die Schuld ist die Schuld oder das ist die Schuld, sondern es geht darum, wo liegt das Problem. Schuldigen suchen bringt sowieso nie etwas. Aber es geht darum, was können wir da machen. Mein Ansatz ist ganz klar, dass das in der Oberstufe gehört, das in die Schule rein. Das gehört in Schulstoff hin. Es gibt einen Haufen Schulstoff, den man löschen kann, den man nicht braucht, den niemand im Leben jemals irgendeinen braucht im Leben. Aber Hauptsache, es ist in der Schule drin. In einer Agenda oder Schulagenda 21 ist es drin, oder wie sie heisst, Agenda 21. Und ich muss sagen, nehmt doch das raus und tut so etwas rein. Dass man auch nicht nur noch nach BIP tut, unsere Wirtschaft bewerten, sondern auch nach der Zufriedenheit und nach der Gesundheit der Menschen. Und wenn man sieht, die Zahlen, ich meine, ich gehe jetzt zurück zu mir, ich schaue jetzt in den Spiegel, wenn ich als Vater mehr noch einmal zurück befördere, ist 2011 oder vorhin, oder? Ich bin so nah, ich bin immer permanent unter Stress gewesen, wie im Anschlag gewesen. Wie will ich denn hier daheim noch ein Vater sein, der den Kindern Werte überbringt, gute Werte überbringt? Wenn ich selber permanent unter Druck bin, das hat auch nicht aufgehört beim Schlafen, es hat auch nicht aufgehört, wenn ich daheim war, es hat auch nicht aufgehört am Wochenende, es hat auch nicht aufgehört in den Ferien. Und dort ist eigentlich, oder das ist eigentlich das Problem. Unsere Eltern haben das nie können schauen, nie können googeln. Und ich mache auch meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Überhaupt nicht. Die haben ihr das Beste gegeben zu denen. Ich habe mein Beste gegeben zu meiner Zeit als Vater. Und muss heute aber auch in den Spiegel schauen und sagen, ja, so viele Sachen gemacht habe ich nie. Das stört mir das Herz, dass ich das jemals überhaupt zu meinem Haus gelassen habe. Was ich dazu mal vielleicht manchmal gesagt habe zu meinen Kindern. Aber das ist eigentlich das, was wir anfangen müssen. Wir müssen bereits in der Schule, müssen wir bereits ein Fach einbauen. Und zwar eigentlich jeden Tag ein Fach einbauen, wo wir dort bereits auf das eingehen. Damit wir irgendwo in der nächsten oder übernächsten Generation sehen, dass die Tendenz retour geht. Aber das passiert nicht. Und das passiert. Und wir wollen die Leute, die nachher aus dieser Schule kommen, die aus diesen Umgebungen kommen, aus diesen Schulungs- oder aus diesen Universitäten oder wo kommen, wo man das nicht lehrt, wie wollen die Leute das nachher im Geschäft innen umsetzen, so eine coole Philosophie, wir schauen zu unseren Leuten, Gesundheit ist uns wichtig von unseren Leuten, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt, wie wollen die das machen, wenn sie es nie gelernt?
Ja, absolut, ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. ein Burnout auch, also wieder zu den Personen gehen, die quasi in dem Sinn schon drüber sind, also beziehungsweise in einem Burnout selber sind. Das ist auch sehr eng mit einer Sinnkrise verbunden. Wenn ich auf der einen Seite habe ich Symptome, die ich als selber erlebt habe, Weinkrämpfe oder Brühlkrämpfe und Erschöpfung und so weiter. Und die kann man ein bisschen dämpfen mit Medikamenten und dann irgendwann mal auf die Klinge zu einem ab mit den einen oder anderen Massnahmen. Aber was vielfach dann auch noch bleibt, auch wenn das besser ist, also wenn du nicht mehr jeden Tag 10-mal anfängst spriegen für aus nichts, auch dann bleibt vielfach auch eine Sinnkrise übrig. Also gerade bei Leuten, die ein bisschen länger im Arbeitsprozess sind. Weil die sind ja, die definieren sich ja, das ist mir auch so gegangen, die definieren sich über ihre Leistung. Und jetzt können sie nicht mehr die Leistung bringen. Und sie wissen auch, sie sollten nicht mehr ins gleiche Fahrwasser reingehen. Wie kann aber so jemand, oder was ist deine Erfahrung, wie kann man so jemandem helfen, sein Selbstwertgefühl trotzdem wieder aufzubauen oder in eine andere Richtung zu lenken, keine Ahnung.
Was kann man da machen? Da komme ich zurück zum Anfang. Der Carl Gustav Jung, ein Psychologe hier vom Bodensee, da wo ich auch wohne, am Bodensee. Man hört es zwar nicht so, aber... Er hat etwas ganz Interessantes gesagt. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich bin das, was ich entscheide zu werden. Also es geht um... Das Wichtigste ist für mich die Selbstverantwortung. Also aufhören, Schuldige suchen. Aufhören, im Aussen suchen. Vater, Mutter ist schuld. Meine Lehrstelle ist schuld. Mein Partnerin, Partner ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Das ist mal einer von der wichtigsten. Es geht nur mal, dass man sich damit nur mal schon einige Gedanken auseinandersetzt. Ein Gedankenexperiment macht und sagt, okay, ich tue mal einig Verantwortung übernehmen für das, wo ich in dieser Situation, wo ich im Moment stecke. Verantwortung übernehmen und vor allem aufhören, an den Wirkungen rumzudöckterlen. Sondern man wirklich Zeit nehmen und die Ursachen finden. Und wenn ich sage, die Ursachen finden, dann möchte ich das Wort finden in den Vordergrund stellen. Geh nicht die Ursachen suchen. Mhm. Weil der Sucher, der sucht. Aber der Finder, der findet. Ganz wichtige Definition. Also geh nicht Umsatz suchen oder neue Kunden suchen, sondern find deine neuen Kunden, find deinen Umsatz. Ganz etwas Wichtiges. Und eben die Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ich habe das auch in meiner Schule, habe ich auch so eine Sequenz drin. Da geht es auch darum, um Missbrauch.
Ja.
Das heisst, glaube, das ist eine These von mir, die ich aufstelle. Wo ich muss sagen, ja, wenn ich sagen die Person, die mir dann das angetan hat, die ist die Schuld, dass es mir heute so geht. In dem Moment, wo ich das denke, übergebe ich dieser Person ja die Macht über mich. Und jetzt ist es natürlich selbstverständlich, da mache ich selbstverständlich, wenn da jetzt der Podcast jemand hört, der genau so einer Situation ist, ja, selbstverständlich hat die Person hat ihm etwas angetan und der ist jetzt schon, dass es ihm schlecht geht. Aber solange man das Denken hat, wird man aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen. Man kommt, das heisst, man gibt dieser Person eigentlich ein Leben lang die Macht über mich. Das heisst, es geht nicht um, das ist auch noch wichtig, ich rede von der Verantwortung, nicht von der Schuld, ganz etwas Wichtiges. Immer wieder heisst, ja, ich bin schuld und er ist schuld. Nein, es geht um Verantwortung. Es geht nicht um Fehler suchen, es geht um Verantwortung übernehmen für das, für das, wo ich bin. Sich mal mit sich selber wirklich intensiv auseinandersetzen. So wie ich mich vielleicht im Moment für irgendein Hobby, eine Sportart oder irgendetwas, wo ich mich im Moment extrem oder extrem viel Zeit hineinsteckt, dass ich mal sage, ich tue doch mal einmal, und wenn es nur 20% ist von dieser Zeit, mal einmal in mich hineinstecken, mal auszufinden, wo ist die Ursache, der Ding, der Peter Hohl, um dann mal zu zitieren, ein ganz schönes Zitat von ihm. Die wenigsten Menschen verstehen sich darauf, Ursachen zu beeinflussen. Die meisten vergeuden ihre Zeit mit dem aussichtslosen Versuch, Wirkungen zu verändern. Und du hast vorhin etwas gesagt. Ich weiss, es ist ein heikles Thema. Und es ist also für mich komplett schockierend, wenn ich sehe, wie viele Leute dass sich irgendetwas einwerfen, jeden Morgen oder zwei, drei Mal am Tag. Irgendein Antidepressiva oder etwas. Und die machen das mit einer Selbstverständlichkeit, wie ein kleines oder wie ein Kind, das einen Sack M&M überkommt. Die essen das wie M&M. Die essen das wie Smarties, wie Haribo. Jetzt können wir Werbung machen für die Marken. Ich werfe das einfach ein. Und da muss ich wirklich sagen, die Frage ist mir auch schon viel mal gestellt worden. Ja, hast du auch gerade Medikamente genommen, denn, wo du dran abgestürzt hast, wo es dir den Stecker ausgezogen hat? Und ich gesagt, nein. Ich habe mich von Anfang an verweigert. Ich bin fast. Mir hat mir es eigentlich wirklich mehr als nur angelegt. Und ich gesagt, nein. Ich will leiden, ich will das durchstehen, ich will mich spüren, ich will nichts verfälschen. Weil sonst finde ich ja die Ursache nicht. Hm. Und das ist etwas, wo man sich einfach sagen muss. Die Leute haben mich auch schon gefragt, gesagt, ja, aber es hilft. Wir sagen, schau, auch wenn es dir hilft, du bist alt, nur gang googeln. Gang googeln und lies einfach mal alles. Lies einfach mal alles über das, was du dort findest. Dass man sich auch dessen mal einmal bewusst wird. Weil das ist auch nichts anderes. Ich vergleiche es mit dem, ich komme in die Autogarage. Ich sage, du, Garagist, kannst du mal schnell schauen, bei mir brennt die Öllampe. Dann kommt der und sagt, oh, die Öllampe brennt. Ja, Moment schnell, tut das Armaturenbrett wegnehmen, tut das Öllampe rausschrauben, das Armaturenbrett wieder drauf. Sagt, schau, jetzt brennt es nicht mehr. Sage, tipptopp, dann kann ich jetzt wieder weiterfahren. Ich fahre wahrscheinlich nicht lang, dann einen Motorschaden. Oder eben ein Burnout. Also, das heisst, wir tun immer probieren, das Lämpchen abzulöschen. Und wir sagen, hört mal auf mit dem Lämpchen ablöschen. Die müssen Öl nachfüllen. Nicht einfach das Lämpchen löschen. Und das Öl nachfüllen heisst für mich, sich mit sich selber zu beschäftigen. Es ist wie mit sich selber zu beschäftigen, das ist am Anfang wirklich manchmal so, auch wenn man erwachsen ist. Ich meine, ich habe mich mit mir selber befassen. Da bin ich schon über 40 gewesen. Aber intensivst befassen. Das ist wie wenn man die Stützregel wegnimmt. Wenn man Kind ist, wenn die Eltern sagen, so, jetzt ist der Moment da, jetzt sind wir die Stützregel weg. Ja, am Anfang ist das völlig komisch. Dann, oh, und der Schiss und gehst schon mal etwa eins auf die Nase und vielleicht hast du auch mal ein Knäuel aufgekrabbelt. Aber die Sicherheit über sich selber, das ist wie mit dem Velofahren. Je mehr du ohne Stützregel fährst, desto sicherer wirst und desto mehr Freude hast du dran. Und mit sich selber beschäftigen. Bedeutet nichts anderes, wenn, dass ich die Stützregeln einfach mal einmal wegnehme. Die Stützregeln, die können, ja, das können Stützregeln sein, wo man sich auf Reichtum, auf Ansehen, Status, Prestige stützt. Oder, eben wie du vorhin gesagt hast, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, Liebe und so weiter. Ja, dass man mal einmal merkt, hey, wenn das von außen kommt, geht es mir gut. Und wenn das von außen nicht mehr kommt, geht es mir schlecht. Ja, dann heisst doch nichts anderes, das muss von innen rauskommen. Und dann hat man nachher auch die, wenn man sich selber auch lieb hat, wenn man selber eben Wertschätzung, wenn du einst, habe ich einen Beitrag geschrieben auf LinkedIn über Wertschätzung. Ja, der Chef gibt mir keine Wertschätzung. Ich sage, wie viel Wertschätzung gibst du dir? Ja, manchmal stehst du am Morgen vor dem Spiegel und gibst dir mal eine persönliche Wertschätzung. Aber dein Chef sollte. Aber du selber machst es an dir selber nicht einmal. Also das ist eben, dass man mit sich selber beschäftigt, selber gerne hat, sich selber Aufmerksamkeit geben, sich selber Zugehörigkeit geben. Das macht einem auch völlig unabhängig. Das macht einem völlig unabhängig und es führt einem nicht so, wie viele Menschen, die Karriere machen, die machen eine super Karriere. Eins Diplom am anderen an, bang, 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 es geht auf, die Richtung nimmt immer mehr zu, die Kerne werden grösser, die Willen werden grösser. Am Schluss sind sie so verstorben auf dieser Leiter oben und löse ich einen Kugel durch den Kopf. eigentlich schon ein paar Jahre gehabt. Mhm. Ich bin ehemaliger Chef von einer grossen Telekommunikationsfirma. Mhm. Warum? Weil das Prestige, das Ansehen verloren hat. Das Konto war so viel voll Geld, er hat sich können, bis ans Lebensende hat er können machen, was er wollte, sich jeden Wunsch und Traum erfüllen. Aber das Prestige ist weg, die Anerkennung von außen ist nicht mehr da gewesen. Und darum betrifft das Arbeiter, die meine früher auch, eben, die in der Fabrik gearbeitet haben, an einem Tisch gearbeitet haben den ganzen Tag. Wie aber auch bis zur Oberstufe in die Führungsetagen rauf. Die Anerkennung sich selber gegenüber, die Wertschätzung gegenüber sich selber. Und wenn das ein Chef nicht kann, sich selber im Spiegel innen selber zu wertschätzen, sich selber die Liebe zu geben, wie soll denn das an einem Mitarbeiter oder an einem Mitarbeiter oder Angestellten machen?
Das ist ja ein Weg, den du da beschreibst. Also, und auch eine Entwicklung, dass sie sich hineinschauen, dass die Selbstverantwortung übernehmen und dann die Suche nach den eigenen innerlichen Wert, ja, sich selber lieben. Mhm. Jetzt, gleichzeitig ist aber ja auch eine handfeste Sache im Sinne von dem, eben, gerade in der Anfangsphase, wo man Zusammenbruch hat, die Person mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr in der Lage, eben, mein Job geht den Bach ab, wie auch immer. Und das ist ja handfeste Aussenrealität. Ja, die Aussenrealität. Und die Aussenrealität, die betrifft wiederum auch sehr, sehr häufig die Familie, den Partner oder die Partnerin, wo das hautnah mitbekommt, wie es dieser Person, wie die Person quasi zusammengehen ist. Und was kann man den Menschen, die eben Partner oder Partnerinnen haben, die Burnouts haben oder sehr stark Burnouts gefördert sind, was kann man denen raten, wie sie selber gesund bleiben
können? Wir vergessen manchmal, wenn wir ein Burnout haben, ja, dann sind wir auf uns fokussiert. Was das erste Mal, eigentlich mal das erste Mal im Leben, mal einzig mal das Gute ist dran. Endlich wird ich mal auf mich selber zurückgeworfen. Aber das, was du ansprichst, das ist brutal schwierig für dich, für die Menschen daheim, für dein Umfeld. Das ist gewaltig. Und ich habe einfach das, ich sage so, wie ich es jetzt erlebt habe, oder wir sagen das ja auch zum Beispiel im Care-Management, sagt man dem ja auch aushalten. Das heisst, ich habe gerade einen Tag habe ich gerade so eine Begegnung gehabt, ein Papi und sie etwa 12-jährige Tochter waren gerade an einem Wohnmobil ausräumen. Und das Wohnmobil war ziemlich zerstört, weil das Wohnmobil nämlich einen Reifenplatzer hatte und ist kollidiert mit dem Mittelleitplanker, ist schlussendlich umgestürzt. Die Frau ist zum Glück leicht verletzt, also nur leicht verletzt im Spital. Und die zwei waren gerade am Ausräumen von dem Wohnmobil. Und hat mich mit zwei, drei Sachen gefragt, weil er gemerkt hat, dass ich etwas, ja, ich bin auf die Situation eingegangen. Und ich habe ihm einfach auch gesagt, was wichtig ist, unser Kopf muss das alles auch verschaffen. Das heisst, nicht verschrecken, wenn es dann dunkel wird heute oben, wenn das Licht ausgeht und im Bett drinnen liegst, wenn dann plötzlich alles von davon schaffen. Also wenn dann wirklich die Verarbeitung kommt. Das heisst, der Kopf muss das irgendeinmal verarbeiten. Mhm. Und das ist das, was ich auch gut kann in meiner Familie. Sie haben gewusst, er ist am Verarbeiten. Man muss sich vorstellen, als mir den Stecker ausgezogen hat, habe ich müssen ca. 4 Wochen warten, bis ich ambulant in die Burnout-Klinik konnte. 4 Wochen. In diesen 4 Wochen habe ich im Schnitt etwa rund 22 Stunden pro Tag geschlafen. Also ich bin nur noch auf, duschen, etwas essen und bin wieder müde und dann wieder schlafen. Ich habe fast einen Monat lang geschlafen. Und dort ist wichtig, den Angehörigen kann ich sagen, tut gute Ratschläge. Du hast vorhin das schon einmal gesagt, Ratschläge, Peng, das ist Schläge. Vergiss es einfach. Das ist wie wenn, Das ist, ich kann mich gut erinnern. Mein Vater hat das ja völlig gut gemeint. Meine Freundin hat mich verloren. Ich war dann ein junger Teenager, am Boden zerstört, brüllt. Und dann ist der Standardsatz gekommen, weißt du noch, es hat ja noch manche Tochter, noch manche Mutter, eine herzige Tochter, oder? Ja, ist gut gemeint gewesen, aber in dem Moment bist du so im Reptilienhirn drin, du kannst nicht mehr rational denken, du hast keinen Zugang mehr. Du hast zu dir selber auch keinen Zugang mehr. Du bist einfach nur noch Kampf, Flucht oder Todstellen. Und beim Burnout, bei mir ist es gewesen, und bei denen, die das erlebt haben, so wie ich auch, du hast ja vorhin auch erzählt, das ist Todstellen, du machst nicht mehr. Also einfach aushalten. Und sich vor allem nicht das Problem vom anderen zu seinem eigenen Problem machen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also, wenn ich habe ein Burnout. Und mein Partner hat kein Burnout. Also muss sie sich das nicht zu ihrem eigenen Problem machen. Tönt im ersten Moment hart und ich weiss, dass das schwierig ist. Das ist brutal schwierig. Manchmal gibt es ja, dass man jemanden hat neben sich, oder eine Partnerin oder einen Partner, und man sieht, der hat ein Bein gebrochen oder irgendeinen Schmerz irgendwo am Ohr, und dann denkst du, am liebsten würdest du dem den Schmerz wegnehmen und selber zu dir ziehen und sagen, komm, der muss der andere nicht mehr weh haben. Ich kann das fast nicht anschauen. Aber genau um das geht es, dass man es wirklich aushält, dass man es nicht zu seinem eigenen Problem macht und auch versteht, dass gerade im Burnout, man zieht sich brutal zurück. Das heißt, wir reden immer auch von den Depressionen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn man sich mit dem Begriff Depressionen mal wirklich richtig auseinandersetzt und mal dem Ganzen richtig auf die Spur geht. Ja, es ist normal, dass man Depressionen bekommt, wenn man ein Burnout hat. Weil Depression heisst nichts, das ist im Prinzip eine Urfunktion, die wir in uns inne haben. Ich sage jetzt, wenn sich der Jäger vor 10'000 von Jahren verletzt hat, dann hat er auch eine Depression bekommen. Das heisst, eine Depression heisst nichts anderes, weder als sich der Körper runterfährt, ruhig stellt, sich je nachdem auch isolieren, gerade jetzt zum Beispiel, wenn er irgendeinen Infekt hat, also vielleicht irgendein Virus in sich hineinträgt, eine Schnuddere hat, hustet, bin verrückt, Fieber bekommt, dass er sich auch isoliert, dass er sich zurückzieht, damit der Körper die Ruhe findet, um sich wieder zu erholen. Und Depressionen ist auch etwas, wo heute eben, das ist ja auch ein Wort, das ist ja fast pandemisch, wie sich das ausbreitet, das Wort Depressionen. Der Mensch, der ein Burnout hat, der zieht sich zurück. Das heisst, das fällt schon vorher an. Du hast ja das vorher noch einmal gesagt, wie hätte ich das im Vorfeld, oder wie haben wir das im Vorfeld können übersehen, man zieht sich zurück. Man will nicht mehr so viel soziale Kontakte. Es hat auch Menschen gegeben nach dem Burnout, die gesagt haben, ja, du hast mir nicht einmal eine Antwort gegeben über WhatsApp.
Yeah.
Auch das akzeptieren, verstehen, ja, nachher wieder die Chance wieder geben, um wieder Türen aufmachen und sagen, hey, ja, das viele Leute verstehen das gar nicht. Du schreibst mir ein WhatsApp und ich gebe dir keine Antwort. Mhm. Dann denkst du, oh, er hat es auch nicht gesehen, der Dino. Ich schreibe ihm noch einmal. Der Dino gibt dir wieder keine Antwort. Und nach 3-4 Mal denkst du, das ist ein Arroganter, der spinnt. Wieso, was ist jetzt mit dem los? Jetzt haben wir es doch gerade gehabt miteinander. Jetzt schreibt er mir nicht einmal mehr zurück. Du, okay. Wenn nicht mehr von mir wissen will, dann bloß mir in die Schuhe. Nein. Der Mensch zieht sich zurück. Er will nicht mehr viel Kontakt kennen, weil er ist mit sich selber so in einem Problem drin, dass er gar nicht mehr so nach Hause will. Also dort wirklich, ich sage, meine Partnerin hat das sensationell beherrscht. Sie hat mich einfach los. Mhm. Ich bin ja schon gegangen, wenn ich etwas an mir sah, habe ich es gesagt. Mhm. Aber du bist dann so mit dir beschäftigt, du brauchst nicht nur jemanden, der jeden Tag kommt und fragt, wie geht es dir? Mhm. Wie hast du es? Hast du können schlafen? Nein, ich habe nicht können schlafen. Ich habe Panik in der Nacht wieder einmal. Ich habe wieder schlaflose Nächte gehabt. Ich habe wirklich die Panikattacken in der Nacht. Dort haben die Panikattacken angefangen, im Schlaf finden. Und die haben sich nachher in den Alltag reingezogen, dass ich nicht mit Leuten ankomme. Also das ist zum Beispiel auch so etwas, also viele bestätigen wir das, aber ich konnte nicht mit Leuten rein. Mhm. Du kannst nicht mit Menschen rein, du bekommst keine Luft mehr. Also ich habe zum Beispiel jetzt keine Luft mehr bekommen, mir ist schwindelig geworden und ich bin fast verstickt. Ich musste raussäckeln aus dem Laden raus. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Draußen bin ich gesehen, wie wenn ich jetzt gerade 3 Kilometer im Fallspring gesprungen hätte, gepumpt, keine Luft mehr gehabt, Schweißausbrüche. Ja. Und darum sage ich, für das Umfeld, ich weiss, es ist brutal schwierig für das Umfeld, das andere einfach ein bisschen zurückzugehen und das andere ein bisschen einfach machen zu lassen. Wichtig ist natürlich, dass das andere sich auch helfen lassen, dass irgendetwas, irgendetwas in die Aktion kommt, dass irgendetwas passiert. Ich meine, wenn du ein Burnout hast, das ist ja eigentlich eine gute Einrichtung. Du musst ja, dass du überhaupt darfst daheim bleiben und noch einen Teil vom Lohn oder vielleicht den ganzen Lohn bekommst, musst du ja ein Zertifikat, habe ich jetzt bald gesagt, ein Arztzeugnis musst du haben. Mhm. Und darum musst du ja mal zu einem Arzt. Mhm. Aber einfach dort ist einfach wichtig, dass es muss nachher etwas gehen. Du kannst das selber. Mhm. Ich sage, wenn du so ein Burnout hast, irgendetwas muss in den Betrieb kommen. Ich habe mich nachher zurück. Ich bin nachher einen Monat dort in dieser Ding, in dieser Klinik. Also einfach ambulant, einen halben Tag. Ich bin wieder so langsam wieder jeden Tag eine Stunde Sport und bam, bam, bam. Gespräch, Therapie und so weiter und so fort. Und interessante Sachen, die wir machen durften. Bin so langsam wieder in Betrieb gekommen, dass ich wieder selber funktionieren konnte. Und dann habe ich mich zurückgezogen in eine Alphütte. Immer und immer wieder. Und dort habe ich geschrieben. Das heisst, ich habe wirklich über mich geschrieben, über mein Leben, ja, und meine Verwandten, meine Kinder, auch noch habe ich Briefe geschrieben. Stundenlang, tagelang Briefe geschrieben. Aber nicht mit dem Ziel, dass ich denen die Briefe übergebe. Das war nicht das Ziel gewesen, sondern ich habe das einfach für mich geschrieben. Also man muss sich mit sich auch beschäftigen und das Umfeld daheim muss einfach Geduld haben. Geduld. Es muss Geduld haben, weil ja, das ist etwas vom ganz Wichtigsten. Und ich weiss, es ist schwer, alle die betroffen sind, also die einen Partner oder eine Partnerin haben, die ein Burnout haben, das ist hart, sich einen Schritt zurückzunehmen. Das ist eine richtige Challenge. Weil helfen ist in uns Menschen irgendwo gern. Wir wollen gerne helfen. Aber in dem Moment kann sich derjenige nur selber helfen. Er muss die Verantwortung übernehmen, er muss aber verstehen, dass er, es ist sein Burnout, es ist sein Kopf, seine Gedanken, die das Burnout gemacht haben. Also ist es auch er, der das Problem, und da kann ich bestätigen, wo er kann lösen kann, hundertprozentig, er kann es lösen wieder.
Das ist, glaube ich, für viele, die da rund eben im Umfeld sind, sehr, sehr, sehr hilfreich. Das ist ein wahnsinnig wertvoller Input. Und jetzt, ich möchte jetzt zurückkommen zu deinem Präventionsangebot. Also wo es eigentlich darum geht, in dem Sinne eben das Ganze schon mal gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, ja, ich habe da gewisse Gefühle, wo mich, ich sage jetzt bewusst, stresst. Also, was gibt es denn da für Anzeichen, wo du sagst, hey, jetzt ist der Moment, um dein Angebot, also Tino sein Angebot, zu nutzen? Oder kann man sagen, in dem Sinne, im Grunde genommen, könntest du eigentlich idealerweise in Anspruch nehmen, wenn es dir tiptop geht im Moment, damit das eben gar nicht anders wird?
Um auf die zweite Frage einzugehen, die kann ich nur bestätigen, ja. Also ich sage, es ist ja immer eigentlich besser, wenn man dann etwas macht. Also ich gehe zum Beispiel einmal oder manchmal zweimal im Jahr zu der Osteopathin. Man sagt, sie drückt an einem Ort den Schuh und ich sage, nein, ich möchte einfach, dass man wieder einmal alles löst, dass man schaut, dass alles fließt. Also dort auch ein bisschen präventiv, einfach zu sich selber auch Sorge hat. Und wie gesagt, eine Burnout-Prävention ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Das heisst, wer die Schulung macht, der wird nicht darum kommen, dass er sich mit sich voll beschäftigt. Für das habe ich gesorgt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber das gibt ihm natürlich auch die Möglichkeit, nachher können in seinem Umfeld, wenn er zum Beispiel, gerade wenn es eine Führungspersönlichkeit ist, Chefin, Chef, wo merkt, da ist irgendetwas mit meinem Mitarbeiter, da läuft irgendetwas, da hat sich das Wesen tut sich verändern. Und ich kann einfach sagen, wenn du als Mensch merkst, dass du nicht mehr so kontaktfreudig bist, dass du merkst, dass du dich so langsam zurückziehst, dass vor allem halt eben die Sachen, die du sollst verarbeiten, die kommen, dass die in der Nacht kommen. Ja, das ist immer so, ich sage das immer, ich tue das immer so ein bisschen so erklären, sage, die Sachen, die dich beschäftigen, die du verdrängst, wegdrückst, überspülst, das sind die Sachen, die kommen zur Nacht, wenn du am Einschlafen bist, kommen die, die packen dich da am Pyjama am Arm, die schütteln und sagen, kannst du auch so schlecht einschlafen? Das sind genau die Sachen, die kommen. Die kommen in der Nacht, also dort ist etwas, ein riesen Indikator ist der Schlaf. Also wenn du merkst, dass du keine ruhige Nacht mehr hast, dass du immer wieder erwachst, oder wenn du erwachst, nicht mehr zum Schlafen kommst, dass deine Gedanken kreisen und drehen und machen, also das ist Alarmstufe rot. Das kann mal einig sein, dass mal einig so etwas hast. Es ist irgendein ganz schwieriges Event, das du hast, oder ein ganz schwieriges Kundengespräch, oder was auch immer, wo dich irgendwie beschäftigt, weil du weißt, hey, da hängt wirklich extrem viel davon ab jetzt. Wenn man diesen Auftrag hat, dann haben wir es geschafft. Dann werden wir in diesem Segment durchstarten auf dem Markt. Und das kann mal sein, dass du dann eine unruhige Nacht hast. Eine, zwei, das kann mal sein. Aber wenn das zum Dauerzustand wird, das ist das Zweite, wo ich ganz, ganz etwas Wichtiges finde. Dann ist Alarmstufe rot. Ganz etwas Extremes ist auch, wenn am Morgen der Wecker abgeht und du kommst einfach fast nicht mehr zum Bett aus. Also, du bist über Jahre hinweg Tag, Wecker ist ab, bist aufgestanden, bist duschen, hast Kaffee gemacht, hast den Morgen gegessen, bist auf der Arbeit. Und plötzlich geht das nicht mehr richtig. Und zwar jeden Morgen mit einer riesen, riesen Überwindung. Und zwar eine Überwindung, die richtig, also richtig brutal streng ist. Das ist wie eine 10 Meter hohe Bretterwand müsstest du überklettern und du hast Höhenangst. Die Dünnhütigkeit, die du vorhin gesagt hast, das Brüllen, das kenne ich selber. Mit zum helllichten Nachmittag, um einen Freitagnachmittag, habe ich einfach angefangen zu plären. Angefangen zu brüllen, mir sind Tränen runtergelaufen, ja, geheult wie ein kleiner Bub, der jetzt gerade auf Boden gehalten ist und gerade irgendein Bein die Knie aufgekratzt hat. Blutig gekratzt hat. Also, einfach ohne nichts. Es passiert einfach, das sind einfach wirklich emotionale Zeichen. Emotionen, die kommen von innen, sind unkontrolliert. Was wir nachher daraus machen, sind Gefühle. Aber das sind Emotionen. Und wenn das von innen rauskommt, das ist dein Unterbewusstsein, das klopft und tut und sagt, hey, jetzt mach endlich etwas. Und wenn wir auf dieses Signal nicht hören, dann fahren wir weiter mit dem Auto. Und irgendeinmal, das sehen wir jetzt, passiert immer wieder jemand auf der Strasse, irgendeinmal schläfst du ein während dem Fahren. Und dann klopft es und dann fährst du mit dem Karren an die Wand. Also das ist ganz wichtig, wenn man die Indikatoren hat. Das ist auch wirklich für mich so die wichtigste, eben die Dünnhütigkeit, am Morgen noch aufstehen, keine Ruhe. Wir finden im Schlaf finden, keinen Dampf, keine Energie mehr und vor allem das Zurückziehen. Ich muss sich vorstellen, das Zurückziehen kann ich ganz... Ich war geschieden gewesen, mal schon. Und es hat wirklich gegeben, meine Kinder, die sind dann noch klein, also vielleicht 12, 13 oder 14, und haben mir angerufen aufs Natel. Und ich habe einfach das Natel nicht mehr abgenommen. Ich wollte mit niemandem mehr reden. Ich hatte noch Kraft, um mit dem Kunden zu reden. Ich habe auch Kunden gesehen, ich habe das nicht angemerkt. Ja, ich konnte es überspielen. Aber das andere, ich habe nicht mehr zurückgeläutet. Ich habe nicht mal meine eigenen Kinder manchmal zurückgeläutet. Oder eben, ich habe gesehen, ich bin am Fahren, ich habe Zeit zum Schnurren im Auto. Nein, ich habe das Telefon nicht mehr abgenommen. Das ist da, das sind wirklich Indikatoren, wenn du so zurückziehst, dann ist wichtig, oder wäre wichtig, ich sage immer, wäre wichtig, dass du etwas unternimmst, dass du sofort erkennst und sagst, jetzt muss ich etwas machen. Wenn der Pneu abgelaufen ist, ist es selbstverständlich, dass wir den Pneu tauschen. Wenn der Pneu ein Loch hat und wenn es ihn verjagt, dann wechseln wir ihn aus. Das ist ja völlig normal, ist ja klar, sonst kann ich ja nicht mehr Auto fahren. Aber mit uns selber, als Mensch, gehen wir manchmal um. Und da schaue ich in den Spiegel rein. Das, was ich jetzt hier gesagt habe, da rede ich auch über mich. Also ich war hier nicht besser gewesen. Aber es hat einfach kein Angebot gegeben, es hat keine Möglichkeit gegeben, ohne dass ich zu einem Therapeut oder Coach oder irgendwo so in eine Institution rein muss begeben, dass ich mich könnte, dass ich eine Schulung machen könnte, dass ich mich selber dort daraus coachen könnte. Und das ist ja das, was ich wo bei mir auch im Slogan, eben, wo für mich so wichtig ist, ich will nicht die Leute abhängig machen von mir. Im Gegenteil, das komplette Gegenteil. Die Leute sollen mich nachher nie mehr brauchen. Darum heisst der Slogan auch, mein Coach bin ich. Also jeder schaut in den Spiegel und sagt, mein Coach bin ich. Ich bin mein Coach. Und wer sich selber coachen kann, der kann das natürlich auch seiner Familie weitergeben, seinen Kindern, seinen Mitarbeitern. Ich kann das in die Firma, im Verein, ich kann das raustragen. Wer sich selber coachen kann. Und das ist so ein bisschen, eben, dass ich da, um das Ganze abzurunden, eben mit, einfach wichtig, dass man auf die Indikatoren wirklich schaut, auch Ängste. Man merkt nicht immer mehr Angst vor gewissen Situationen. Angst kannst du nur überwinden, indem du die Angst durchgehst. Ich hatte Höhenangst, ich hatte von Klettern, weil ich so eine Felswand gesehen habe, die ist 450 Meter hoch. An die habe ich das ganze, mein halbes Leben hochgeschaut. Und ich immer die Leute bewundern, die Wange können durchklettern. Und am Schluss habe ich es selber gemacht. Aber ich bin sicher ein paar Mal, ich sage dann mal, so ein Nahtoderlebnis gehabt. Wirklich so Schiss gehabt, aber ich konnte die Angst nur überwinden. Also ich habe vorher schon trainiert, wirklich richtig hart trainiert auf das an, Schritt für Schritt, bis ich nachher mit einem Kollegen zusammen die 450 Meter hohe Wand durchklettert habe. Aber eben, man kann auch Angst nur überwinden, indem dass man durch die Angst durchgeht. Nicht verdrängen, nicht mit, halt mit Medikamenten, mit Alkohol, mit Drogen, mit sich permanent irgendwie in Aktion behalten. Das hast du sicher auch schon gesehen. Oder die zuhören, die kennen sicher auch so Beispiele, die sagen, da gibt einfach Leute, die sind einfach permanent, muss bei denen etwas laufen. Immer, da muss immer etwas laufen. Da muss von einem Fest zum nächsten, da wird jeden Tag ein Sau durchs Dorf durchgejagt. Einfach, damit sie sich selber mit sich nicht beschäftigen müssen. Es gibt auch Menschen, die müssen überall helfen. Die helfen. Das sind die guten Menschen noch vielmals, oder? Die helfen und helfen dabei. Sie helfen den anderen Menschen nur, dass sie sich mit sich selber nicht beschäftigen müssen, weil sie das nicht erdulden. Und das müssen erdulden können, wenn, wenn du aus dem Mann rauskommst. Du musst. Es geht nicht anders. Das ist wirklich ein Müssen. Du musst dich mit dir beschäftigen. Du musst Verantwortung übernehmen für dein Leben.
Tino, dein Angebot, das online da ist, jetzt wirklich der Moment auch für euch da draußen. Schaut euch das an unter Burnout Coach Tino am Stück geschrieben. burnoutcoachtino.ch und ja, nützt das, wenn ihr irgendwo noch ein Gefühl habt, oder ihr selber seid auf der einen Seite, habt gewisse Merkzeichen, aber auch natürlich, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, wo ihr das Gefühl habt, die könnten das brauchen, dann ist eine Empfehlung jetzt in dem Moment vielleicht nicht schlecht. Und ich selber in dem Sinn, ich habe noch nicht gestartet mit deinem Programm, Tino. Ich werde das allerdings machen. Und wir gerne auch noch mal darüber berichten. Wir können vielleicht einmal in einem halben Jahr oder so noch einen kleinen Podcast machen. Auch. Würde mich sehr freuen. So oder so. Ich möchte mich mal zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Tino, für deine Worte, die ich extrem wertvoll gefunden habe. Und ja, wünsche dir natürlich auch sowohl geschäftlich wie auch privatmenschlich alles Gute und hey, danke vielmals.
Es ist mega gern geschehen und ich möchte vielleicht noch ganz am Schluss noch etwas mitgeben. Etwas, was ich auch gelernt habe und was mir unheimlich geholfen hat. Das Leben ist ein Spiel, aber das Spiel kannst du nicht gewinnen. Das Spiel kannst du nur spielen. Das kommt aus einem Film, Wagger Bands heisst das, es geht um einen Golfspieler. Und das ist so ein wunderschönes Zitat, eben nicht immer die Verbissenheit. Oder es kann man einfach mal zulassen. Eben habe ich übrigens auch einen schönen Beitrag darüber geschrieben auf LinkedIn. Könnt ihr mir gerne auf LinkedIn auch folgen. Ich schreibe jede Woche einen neuen Beitrag. Dass man auch mal einig darf. Man darf auch mal scheitern. Es ist ein Spiel. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Es spielt doch keine Rolle. Also einfach auch mal dort eine Entspanntheit bekommen und sagen, hey, ja, jeder kann mal ein Schiff brauchen, leiden. Und? Dann schaue ich halt, dass ich, oder kann mal scheitern. Dann schaue ich halt, dass ich das nächste Mal schöner scheitern. Und vielleicht lache ich auch mal darüber. Und ich bin so manchmal gescheitert, also manchmal einen aufs Dach bekommen und sagen, ja, und ich bin jetzt mal wieder aufgestanden und sage, hey, aber weißt du, ich habe so viel gelernt daraus. Also das Leben ist ein Spiel. Du kannst es nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Also fühlt mehr an von Spielen. Spielt mehr. Mit dem, nicht mit dem Leben spielen in dem Sinn, dass man waghalsige Sachen macht, sondern einfach mehr spielerisch das Ganze, wie so ein bisschen aus Kinderaugen anschauen. Warum baue ich eine Sandburg? Wenn ein Kind fragt, warum baust du eine Sandburg? Ja, einfach so. Und am Schluss vertrampelt es die Sandburg noch, die sie jetzt 5 Stunden lang gebaut hat. Ja, es geht ums Spielen. Also auch mal, einfach mal die Lockerheit haben, wo sie sagen, jetzt bin ich auch mal gescheitert, jetzt habe ich mal den Auftrag nicht bekommen. Jetzt ist der Kunde halt mal abgesprungen. Ja, und? Musst du wegen dem sterben? Nein, musst du nicht. Es ist ein Spiel. Danke vielmals, Dieter, dass ich in diesem Podcast mitmachen durfte. Und wir könnten noch stundenlang. Und ja, ich habe noch hunderte Themen. Danke.
Gern, auf jeden Fall. Das wiederholen wir. Danke, Tino. Für euch da draußen, ihr findet den Link zum Tino sowohl zu seiner Homepage wie auch zu seinem LinkedIn-Profil in der Kommentarspalte unten. Und ich wünsche euch in dem Sinn, bleibt gesund und happy selling. Bis bald. Tschüss miteinander.
Ja, das ist auch schon wieder gewesen mit dieser Folge. Und wenn sie dir gefallen hat, dann tu doch mir bitte einen Gefallen, indem dass du diesen Podcast abonnierst und deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Das ist mein Lohn für diese Arbeit. In der Zwischenzeit wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Alles Gute und Happy Selling, dein Dieter Menihardt.